Zwischenruf NRW. Der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Mein Name ist Marcel Hafke, ich bin der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion. Heute ist der 17. April im Jahr 2024 und wir haben unsere 22. Folge. Und ich begrüße einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich heute über ein bewegendes Thema zu sprechen. Nämlich, ich freue mich, dass der Vorsitzende des Landessportbundes, Dr. Christoph Niessen, bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, freue mich total darüber, mal über ein ganz anderes Thema zu sprechen. Ich bin ja sonst für Kinder und Jugend zuständig. Da geht es eher um Kitas und so weiter. Und heute wollen wir über den Sport in Nordrhein-Westfalen sprechen. Also erste Frage, wie sind Sie hier hingekommen?
Mit dem Auto.
Also noch nicht so sportlich unterwegs gewesen.
Noch nicht so sportlich unterwegs. Wäre von Duisburg schwierig gewesen bei dem Wetter. Es regnet junge Hunde draußen.
Das stimmt, da muss man schneller Fahrrad fahren. Aber Spaß beiseite. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, über das wir heute sprechen wollen, weil Sie werden das gleich vielleicht, wenn Sie sich vorstellen und Ihren Verband nochmal herausarbeiten, wie viele Millionen Menschen eigentlich jeden Tag Kontakt mit Sport, mit Sportvereinen, mit Institutionen sind, sich selber in der Freizeit oder organisiert betätigen, dass das eben was ganz Wichtiges Gesellschaftliches ist und wir da auch mit Sicherheit noch die eine oder andere politische Herausforderungen zu bewältigen haben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich finde, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, dass Sie sich einmal persönlich vorstellen und vielleicht auch den Landessportbund. Ich habe hier so ganz viele Zahlen und Daten in der Vorbereitung bekommen, aber das ist ja viel authentischer, wenn Sie das einfach mal selber erzählen.
Ja, in kurzen Zügen gerne. Mein Name ist Christoph Niessen und ich arbeite als Vorstand des Landessportbundes zusammen mit zwei weiteren Vorstandskollegen. Und der Landessportbund, das ist eben die Dachorganisation des Sports in Nordrhein-Westfalen, die Dachorganisation für 17.500 Sportvereine und 130 Sportbünde und Fachverbände. Wir sitzen in Duisburg und dieser Dachverband hat eine ganz einfache Aufgabe, bestmögliche Bedingungen für den Sport in Nordrhein-Westfalen schaffen. So kann man das in einem Satz zusammenfassen. Und daran arbeiten wir mit hochmotivierten Mitarbeitern, damit möglichst viele Menschen sich in Sportvereinen in NRW mit Spaß, Freude, mit Erfolg bewegen können.
Sie machen das ja quasi schon Ihr gesamtes Berufsleben, wenn ich richtig informiert bin, oder?
Das nicht. Ich bin schon lange im organisierten Sport tätig, ja. Jetzt mehr als 2,5 Jahrzehnte, habe aber vorher in Rheinland-Pfalz gearbeitet. Ja. Also mein Berufsstart war hier von der Sporthochschule Köln, tatsächlich auch 1,5 Jahre in Nordrhein-Westfalen, aber meine erste größere Station war bei einem regionalen Sportbund in Rheinland-Pfalz, in Koblenz, mit einer ähnlichen Aufgabenstellung wie heute. Dann habe ich eine kurze Zwischenstation bei der NADA gemacht als Geschäftsführer, bei der Nationalen Anti-Doping-Agentur in Bonn. Sehr, sehr spannende Zeit. Mhm. Hochpolitisch.
War das Zeit, während Jan Ullrich unterwegs war, oder?
Ja, das war tatsächlich genau die Zeit mit dem Team, was war das, Team Telekom damals. Und an meinem zweiten Arbeitstag war der Fall Patrick Sinkewitz. Radsportfans werden sich noch erinnern. Also der positiv während der Tour getestet wurde, beziehungsweise eine frühere Probe war positiv. Und ZDF ist aus der Tourberichterstattung ausgestiegen. Alles Drama, Drama, Drama. Sehr spannende Zeit. Und von da bin ich dann zum Landessportbund Nordrhein-Westfalen gekommen, wo ich jetzt auch schon über 1,5 Jahrzehnte bin.
Ja, spannend. Also wir haben einen absoluten Profi heute zu Gast, der sich in der Szene auskennt wie kaum ein anderer. Deswegen vielleicht mal eine allgemeine Frage zu Beginn. Was hat sich denn in den ganzen Jahren, seitdem Sie den Sport im Blick haben und auch dafür tätig sind, was hat sich denn da gesellschaftlich und in Organisationsformen verändert? Also kann man das auf den Punkt bringen? Also mir schwebt so eine Sache vor, aber ich würde mal einfach
von Ihnen hören. Die Organisationsform hat sich wenig verändert. Der Verein als Rechtsform ist ja ein sehr, sehr beständiges Format, das muss man sagen. Das hat durch viele Krisen hindurchgetragen und ich beobachte oder habe mit so ein bisschen Amüsement auch beobachtet, wie eigentlich seit meinem Studium der Sportverein immer wieder totgesagt wurde von Zukunftsforschern. Ich denke noch an Herrn Opaschowski, der so in den 80er Jahren gesagt hat, der Verein ist ein Auslaufmodell. Das ist ja nun eindeutig nicht. Der Verein lebt mehr denn je. Aber der Sport, der hat sich natürlich dramatisch verändert. Er ist an ganz vielen Stellen sehr stark kommerzialisiert worden. Er ist eventisiert worden. Es hat eine Zuspitzung gegeben, was die Dominanz von Sportarten trifft. Fußball war immer ein populärer Sport, gerade in Deutschland. Aber diese mediale Verengung auf Fußball, die wir heute auf vielen Kanälen erleben, die hat es früher definitiv so nicht gegeben, dass man also zum Beispiel jeden Tag Fußball sehen kann.
Was hat das denn für Auswirkungen auf die anderen Bereiche im Sport? Sie haben ja bei sich alle Sportarten.
Genau, wir vertreten alle Sportarten. Das macht es für andere Sportarten natürlich viel schwieriger, Wahrnehmung zu erzielen. Aber das muss man nicht beklagen aus meiner Sicht. Es kann immer sowieso nur eine Sportart vorne sein. Also die Vorstellung, dass jetzt 20 Sportarten gleiche Berichterstattungsanteile haben, ich glaube, das ist in einer freien Gesellschaft, in einer freien Marktwirtschaft nur schwer vorstellbar. Das würde ja im Grunde genommen ein staatliches Eingreifen erfordern oder einen Eingriff in den Markt, zu sagen, wir übertragen jetzt auch etwas, was nicht so nachgefragt ist. Die Öffentlich-Rechtlichen kommen dieser Aufgabe zwar nach, das würde Ihnen jeder Vertreter der Öffentlich-Rechtlichen hier sofort vorrechnen, wir haben so und so viele Minuten auch dieses und dieses und dieses und dieses gezeigt. Aber Fakt ist ja, ich denke, das erleben Sie auch. Sie machen den Fernseher an und switchen durch die Programme und irgendwo läuft Fußball. Also das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt der Entwicklung. Und dann haben wir natürlich eine große gewachsene Sportbewegung auch außerhalb des organisierten Sports. Auch da wurde gesagt, dadurch wird der organisierte Sport verlieren. Das ist bisher nicht der Fall. Die Mitgliederzahlen im organisierten Sport sind ja nicht nur stabil, sondern sie steigen sogar noch weiter. Aber neben den Vereinen hat sich eben noch eine weitere Sportbewegung entwickelt. Diese ganze im weitesten Sinne Fitnessszene, sage ich jetzt mal, mit kommerziellen Anbietern und auch vielen Millionen Mitgliedern. Und dann gibt es noch eine dritte Bewegung, das ist dieser individuell betriebene Sport, wo die Menschen einfach ganz alleine für sich individuell, ohne dass irgendwie ein Anbieter dabei ist, ihren Sport machen. Also Laufen, Radfahren sind ja Massenbewegungen geworden, ne? Wo die Leute viel investieren in Geräte, in Ausrüstung. Denken Sie mal an die ganzen Marathons, die gelaufen werden mittlerweile. Ich will nicht sagen, es ist ein Volkssport geworden, aber es ist ja bald jedes zweite, dritte Wochenende ist ein großer Marathon irgendwo in Deutschland, wo eine fünfstellige Zahl von Menschen an den Start geht.
Da ist ja einerseits toll, dass es so ein vielfältiges Angebot gibt. Und auf der anderen Seite glaube ich ja immer, dass einerseits Sportvereine natürlich spannend sind, um Kinder und Jugendliche an Sport heranzuführen und auch zu unterstützen. Und auf der anderen Seite ist ja die Grundlage, damit wir über Spitzensport reden können. Und was über so eine Dominanz über Fußball sprechen, das vielleicht, glaube ich, da haben wir keine Nachwuchsprobleme, wenn ich das so richtig wahrnehme. Aber wie stellen Sie das in den anderen Bereichen fest? Also ich komme aus Wuppertal, wir waren mal früher eine große Schwimmstadt, ja, oder Schwimmerstadt. Wir haben mittlerweile kaum noch Schwimmfläche ausreichend und überhaupt nicht für einen Spitzensport ausgelegt, also Bahnlängen und Ähnliches. Und wenn ich da über Leichtathletik spreche, da haben wir auch in Wuppertal mehrere Profisportler dabei, gerade im Jugendbereich, die deutsche Meister sind, auch in Weltmeisterschaften und Ähnliches teilnehmen. Aber wir haben einen einzigen Trainingsplatz, wo Läufer, also Sprintläufer und so weiter überhaupt unterwegs sein können. Also was macht das, dass wir so eine krasse Dominanz haben für Fußball? Ist das die Ursache dafür, dass wir in anderen Bereichen vielleicht im Spitzensport schwieriger sind? Oder haben wir überhaupt ein Problem im Spitzensport?
Also ein Problem im Spitzensport haben wir, das liegt aber auf keinen Fall am Fußball, denn das Problem im Spitzensport hat der Fußball selber auch. Also das eine ist ja die reine Zahl an Kindern und Jugendlichen, die nachkommen, aber wie leistungsfähig diese Kinder und Jugendlichen sind, das ist ja eine ganz andere Frage. Und da hat der Fußball dieselben Probleme wie alle anderen Sportarten auch. Also fest steht zunächst mal, dass Kinder und Jugendliche sich in unserer Gesellschaft mittlerweile viel zu wenig bewegen. Einfaches Bild. Vor ihnen stehen 10 Mädchen und 10 Jungen im Alter von, sagen wir, 6 bis 16 Jahre ungefähr. Dann können Sie davon ausgehen, dass von den 10 Mädchen noch 2 Mädchen das von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Minimum an täglicher Bewegung haben, 60 Minuten Bewegung, 2 von 10. Bei den Jungen sind es so gerade noch 3 von 10. Das ist ein dramatischer Befund, der ist auch gar nicht neu. Der wird jedes Jahr in irgendwelchen Krankenkassenstudien, Robert-Koch-Institut oder wer auch immer, veröffentlicht.
Oder
liegt
das an der Schule oder an der Gesellschaft? Haben Sie eine These?
Aber es tut sich einfach nichts.
Ja,
ich habe eine These, da muss ich sicher ein bisschen weiter ausholen, denn es liegt niemals nur an einer Sache. Ich will mal versuchen, es auf vielleicht drei Punkte zu begrenzen. Also der erste Punkt ist aus meiner Sicht schon eindeutig im privaten Bereich, nämlich in der Familie zu suchen. Wir haben ein Ideal, dass 2 Elternteile arbeiten. Und da geht es mir jetzt gar nicht um eine ideologische Diskussion, aber Fakt ist, wenn ich sehe das ja gerade auch bei den jungen Eltern in unserem Betrieb, wie schwierig dann das Management des Lebens wird. Das ist sehr fragil, also es gibt nur noch ganz enge Zeitfenster für alles. Und wenn beide Elternteile arbeiten, ist auf jeden Fall mal weniger Zeit da, um mit Kindern aus der Familie heraus Sport zu machen. Also mehr Bewegung entsteht da mal auf keinen Fall, es ist weniger Bewegung als früher. Zweiter Grund von dreien, das soll ja kompensiert werden durch den Ganztag, den schulischen Ganztag. Und da krankt es aber meines Erachtens bis heute an einem Geburtsfehler des Ganztags, der ja bei der Einführung eher ein schulischer Halbtag mit anschließender halbtägiger Verwahrung geworden ist. Das ist der Geburtsfehler aus meiner Sicht des Ganztags. Auch hier geht es mir nicht um eine ideologische Diskussion, ist der Ganztag jetzt richtig oder nicht? Mhm. Sondern es geht mir um die Frage, wie wird der Ganztag gestaltet? Und die Konsequenz zu sagen, wir wollen einen Ganztag und dann eben aber auch wirklich eine staatlich verantwortete ganztägige Schule daraus zu machen, die hatte man niemals, weil das natürlich auch viel, viel Geld gekostet hätte, was man an anderer Stelle nicht mehr einsetzen kann. Also im Ganztag findet viel zu wenig Bewegung statt. Wir haben schon im Vormittagsbereich in der Schule zu wenig Sport und wir haben im Nachmittagsbereich auch immer noch zu wenig, obwohl wir uns da als Sportvereine sehr, sehr engagieren. Und ein dritter Grund liegt dann natürlich auch in der zunehmenden Einengung von potenziellen Bewegungsräumen für Kinder. Wir reglementieren alles sehr stark, das freie Spielen von Kindern, sowohl draußen im öffentlichen Raum. Und wir haben eben auch im Bereich der Sportstätten trotz einer insgesamt vielleicht schon noch umfangreichen Sportstätteninfrastruktur haben wir zu viele Sportstätten, die ihren Auftrag nicht mehr erfüllen können, weil sie einfach massiv sanierungsbedürftig sind und es fehlt schlicht an Bewegungsräumen für Kinder. Nirgendwo wird das so deutlich wie im Schwimmen. So, und wenn Kinder sich zu wenig bewegen, und ich sage nochmal, 2 von 10 Mädchen, 3 von 10 Jungen, die das Mindestmaß nur erfüllen, das ist zu wenig, dann kommt für den Leistungssport nichts nach. Wir laborieren jetzt seit 10 Jahren auf Bundesebene an Leistungssportreformen herum. Mhm. Und da wird an irgendwelchen Olympiastützpunkten, Stützpunkt, Trainer rumgeschraubt, so an dem letzten Prozent oben. Und es wird aus meiner Sicht viel zu stark vernachlässigt, dass der Leistungssport erstmal unten im Verein entsteht.
Also das Fundament ist nicht richtig gegossen.
Genau, das Fundament ist nicht mehr richtig gegossen.
Ja. Das ist natürlich eine dramatische Beschreibung, weil sprechen ja so eine, als Konsument ist es natürlich spannend, Sportlerinnen und Sportlern zuzusehen und an dem Wettkampf mitzufiebern. Weil es hat ja auch, wie Sie selber sagten, was viel mit Gesundheit zu tun und mit Bewegung innerhalb von Kindern, von Gesellschaft und letztendlich natürlich auch mit einem gesellschaftlichen Mindset. Also wenn ich diesen Schlenker kurz machen darf, was Leistung und Wettbewerb angeht, ist ja mittlerweile ein großer Streit darüber entbrannt, inwieweit das überhaupt noch sein soll. Also wenn, Randbemerkung, wenn ich das erschreckend zu fanden, dass der DFB mittlerweile keine Tore mehr zählt bei kleinen Kindergruppen. Und ich sehe es bei meinen Töchtern, die sind 7 und 4 Jahre alt, die wollen ja den Wettbewerb. Meine Tochter schwimmt, die würde sehr gerne mal einen Schwimmwettbewerb machen, den gibt es aber nicht. So, es wird nicht angeboten, sondern ich finde das einfach eine ganz schwierige Sache, weil natürlich Kinder auch mal das Gewinnen und das Verlieren lernen müssen. Wo sollen die das denn sonst lernen, als wenn ich beim Sport, ob das jetzt in der Schule oder im Sportverein ist, finde ich persönlich eine ganz, ganz schwierige Entwicklung. Deswegen vielleicht mal die Frage, was könnte denn eine Lösung sein, um das zu verbessern? Wenn ich in die Vereinigten Staaten schaue, da ist zum Beispiel ja Sport sehr stark im Ganztag integriert. Die haben ja nicht diese Vereinsstruktur wie wir hier bei uns. Kann das auch ein großer Vorteil sein, die Vereinsstrukturen. Ist es denn möglich, mit diesen vielen ehrenamtlichen Strukturen das stärker in die Schule, in den Nachmittags, zu integrieren oder überfordern wir damit Sportvereine?
Also auf keinen Fall darf man der Vorstellung anhängen, dass die Vereine das irgendwie mit Ehrenamt schon machen können und dass das nichts kostet. Das wird nicht funktionieren. Wenn ich eine qualitativ gesicherte, regelhafte, verlässliche Betreuung am Nachmittag im Sport haben will und Angebote haben will, dann werde ich dafür als Schulträger, also letztlich als Staat, auch Geld investieren müssen. Und darf nicht darauf hoffen, das macht jetzt irgendwie immer der Sport umsonst. Und das haben wir vielleicht jetzt in den letzten 10 Jahren zu stark noch getan. Wir haben nie hier in Nordrhein-Westfalen über die Frage Ganztag oder nicht Ganztag diskutiert. Wir haben gesagt, da begeben wir uns nicht auf das Feld. Das ist ja hier auch über Jahre hochideologisch und wirklich mit Härte geführt worden, der Diskurs. Das ist nicht unsere Sache, sondern wir gehen davon aus, der Ganztag kommt. So ist es auch gekommen dann. Und der Ganztag ist eine Tatsache, also versuchen wir damit umzugehen. Und wenn die Kinder nachmittags nicht mehr in den Sportverein kommen können, weil sie bis 4 Uhr, sagen wir mal, in der Schule sind, und die kleinen Kinder danach wahrscheinlich auch nicht mehr in den Sportverein gehen werden, weil es dann zu spät wird, dann müssen wir eben in die Schule gehen. Und dieser Gedanke hat unser Handeln sehr geprägt und auch zu Erfolgen geführt. Also es gibt viele gute Kooperationen zwischen Sportvereinen und Schulen, von einem einzelnen Angebot bis hin zu Trägerschaften, wobei das die absolute Ausnahme ist, dass große Sportvereine Gesamtträgerschaften für den Nachmittag übernehmen, inklusive Essen, Hausaufgaben, Betreuung, Sports und so weiter.
Aber es kann ja nicht funktionieren, wenn die Trainer oder die Vereine dafür
genau, Geld bekommen. Das können, also richtig, und das können nur große Vereine.
Ja.
Die werden dann so bezahlt wie andere Ganztagsträger. Also der Hauptganztagsträger ist ja die Wohlfahrt, und dann wird so ein Sportverein, wenn er Träger wird, genauso bezahlt. Aber es geht eben darum, auf breiter Fläche Sportvereinsangebote in den Ganztag reinzubringen. Und da herrscht vielfach wirklich noch so der Eindruck, ja, die können das dann irgendwie für 10 Euro pro Stunde machen. Nee, können sie nicht. Ich kann nicht für 10 Euro pro Stunde verlässlich sicherstellen, dass dort ein qualifizierter Übungsleiter nachmittags da ist und dass der eben auch jeden Dienstag dann da ist und dort das Handball, Tennis, Leichtathletik oder sonstige Angebot macht. Sondern dann muss ich das eben zu realistischen Preisen tun. Ich habe ja ohnehin das Problem, dass im frühen Nachmittagsbereich viele Menschen, die sich ansonsten im Verein engagieren, auch noch gar nicht zur Verfügung stehen, wenn das um 1 Uhr losgehen soll. Ja, viele Menschen, die um 3 Uhr ihre Arbeit abschließen können und dann vielleicht um 3:30 im Verein sein können, die können aber nicht um 13 Uhr im Verein sein, weil die gehen halt noch im Erwerb nach und müssen nachmittags auch noch
arbeiten. Könnte doch eigentlich, wenn man sich drüber nachdenkt, müsste es doch eigentlich genauso laufen wie bei J-Kids. Das ist ja die Sache, dass beim offenen Ganztag über Musikförderung, da sind meistens die Musikschulen ja vor Ort, die kriegen dafür auch ja Geld, dann mit den Kindern verschiedenste Musikinstrumente lernen, auch die Musikinstrumente mitbringen oder zur Verfügung stellen, also damit ich auch jedes Kind teilnehmen kann. Das wäre ja eigentlich vom Gedankengang ein ähnlicher Ansatz, und zu sagen, die Sportvereine, nicht die Musikschule, sondern die Sportvereine sind dann entsprechend die jeweiligen Leistungserbringer, kriegen dafür einen Betrag X, natürlich nicht 10 Euro, ist klar, kriegt die Musikschule auch nicht, einen höheren Betrag. Und dafür kann man ein entsprechendes Angebot machen, um 3:30 bis 4:30, kann ja auch durchaus über die reine UGS-Zeit 16 Uhr hinausgehen. Könnte ja auch ein Weg sein, sowas zu machen. Aber solchen Gedanken wären sie offen, um das auch in den, sag ich, in die nicht nur Fußballsportarten, sondern auch in die anderen Bereiche stärker reinzubringen. Weil ich meine, wir diskutieren gerade über das Gesetz für einen offenen Ganztag, und neben rein qualitativen Betreuungszeiten und Bildungszeiten, finde ich, ist das ja der zweite große Dreh- und Angelpunkt, eben Sport, Kultur, Jugendhilfe, um das mal so zu nennen, auch wirklich in die Schulen oder zu den Kindern zu bringen. So, jetzt nehme ich die Schule, das ist ein Instrument an der Stelle, aber um das an die Kinder zu bringen.
Ja, Sie haben das eben selbst schon mal gesagt, Kinder wollen sich ja bewegen. Man muss die eigentlich nicht zur Bewegung hinprügeln. Man kann ihnen die Bewegung aberziehen, aber wenn man die Kinder einfach mal lässt, dann fragen sie nach Bewegung. Also Fragen in Anführungsstrichen oder sogar auch Fragen im wörtlichen Sinne. Denn wenn man sagt, was wollt ihr denn heute Nachmittag nach der Schule machen, dann werden sie vielfach die Antwort bekommen, wir würden gerne Sport machen, wir würden gerne das und das spielen. Und wir wünschen uns, dass es gelingt, auf allen Ebenen, von der Landesebene bis zur Trägerebene, eben auf der kommunalen Ebene, zu Vereinbarungen mit dem Sport zu kommen, die das dann auch verlässlich festschreiben. Und dass wir das nicht zu sehr von der Einzelinitiative abhängig machen, sondern dass es dann eben auch trägerseitig eine Verlässlichkeit gibt für den Sport, dass er der Partner ist. Im Moment ist es eben vielfach noch so, aufgrund der begrenzten Ressourcen wird die Trägerschaft für den Ganztag an eine Organisation vergeben. Zu 80% ist das die Wohlfahrt. Die macht dann alles, das Essen, die Hausaufgaben, etc. pp. Und macht dann Bewegung. Sagen, ja, Bewegung bieten wir auch an. Diese Bewegung sieht dann aber oft so aus, dass da jemand sitzt und sagt, bewegt euch mal. Und das ist nichts, womit ich Kindern Spaß an Bewegung vermittle und sie so organisiere, dass sie ihren Bewegungsdrang eben auch wirklich ausleben können. Und angeleitet werden, auch etwas zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln in Bewegung, etwas zu lernen, ja, auf sich ja, und zu auch bilden. Spaß
an Sportarten zu
genau, haben. Also unser Credo ist ja, das ist auch Bildung, das gehört ja, zur Bildung. Ne? Bewegung und Kunst, Musik insbesondere, das gehört eben zu einer vollständigen Bildung dazu.
Und wir wissen ja aus der Forschung, wenn Kinder gut in Mathe, Deutsch und was nicht immer sein sollen, dann muss Bewegung stattfinden, damit der Körper entsprechend leistungsfähig ist für die anderen Bereiche.
Ganz genau. Und da können wir jetzt mal eine steile These vielleicht auch zu setzen, wenn man sich mal so den Medaillenspiegel anguckt und wie Deutschland im Medaillenspiegel, der immer sehr gern so als Gradmesser genommen wird, das hat auch seine Schwächen, aber nehmen wir es mal, den Medaillenspiegel anguckt, in dem Deutschlands Anteil seit Ende der 80er Jahre immer weiter abgenommen hat bei Olympischen Sommerspielen. Und wenn man dann mal auf die PISA-Ergebnisse guckt, dann kann man sehen, dass...
Korreliert miteinander.
Ja, das korreliert. Ne? Dass also die eine Kurve folgt der anderen. Und zwar zeitlich, wir haben die mal nebeneinander gelegt, das ist schon interessant, so seit 2000, da folgt die PISA-Kurve der Leistungskurve im Sport. Und Sie haben es eben selber gesagt, das hat auch was mit der Gesamteinstellung zu Leistung zu tun.
Ja, das ist eine Sache, die uns als Freie Demokraten, mich persönlich auch sehr umtreibt, dass wir mittlerweile eine, ich überspitze jetzt extra, aber eine sehr leistungsfeindliche Gesellschaft geworden sind und den großen Vorteil sehen, wenn keine Tore gezählt werden, wenn kein Wettbewerb stattfindet, wenn Kinder dahin nicht kommen sollen. Und wie gesagt, wenn man Kinder einfach lässt, ich nehme einfach genau das Gegenteil und dass die, und ich finde es auch aus pädagogischen Gesichtspunkten gut. Nur ein Kind, ich tue mal spitz jetzt auch mal wieder, dass man auf die Herdplatte packt, weiß, dass es heiß ist und es nicht tun sollte und weiß auch, was gut und schlecht ist und toll und nicht toll und traurig und nicht traurig ist. Man muss diese Gefühle ja auch erleben, eines Sieges oder auch eines Verlierens. Das gehört ja alles, das kann der Sport ja so gut vermitteln wie kaum was anderes. Ich würde den Themenschwenk ein bisschen machen im Bereich, was macht der Sport für unsere Gesellschaft und Ihnen mal eine kurze Geschichte schildern, die ich erlebt habe und dann vielleicht mal sagen, wie Sie sowas in Deutschland bewerten. Ich war vor ein paar Jahren mit der Politik in Island, haben uns eigentlich angucken wollen, die Probleme, die Kinder und Jugendliche dort hat mit Alkohol, mit Gewalt. Ein Land, wo wenig los ist, Kinder viel Langeweile, denn wir haben alle gesoffen wie sonst irgendwas. Viele große Alkoholprobleme da waren und die haben in allen kleinen Dörfern da, haben die kein Energieproblem wie wir, aber in allen kleinen Dörfern haben die große Schwimmanlagen gebaut und Sporthallen, so draußen Sporthallen.
Traglufthallen
okay. Heißen die. Mhm. Große Traglufthallen, wo sie Fußball, Handball, Basketball und Golf indoor machen konnten, angeleitet durch professionelle Trainer. Und das Wahnsinnige war, die Kinder sind von jedem Nachmittag 4 Stunden, 5 Tage die Woche bei dem Sportprogramm da gewesen, haben obelus 50 Euro im Monat dafür bezahlt und der Rest wurde so staatlich unternommen. Hat mehrere Effekte gehabt. Der Alkoholkonsum bei Jugendlichen ist gegen null gegangen, Gewalt gegen null. Die sind bei der Fußball-EM, war es, glaube ich, vor ein paar Jahren als Island relativ hochgekommen, haben dort Spitzensportler, was wir eben gerade über den Spitzensport erzählt haben, hat sich dann rausentwickelt und viele gesellschaftliche Probleme damit gelöst. Jetzt sind wir in Nordrhein-Westfalen nicht Island, aber mich würde trotzdem mal zu dieser Geschichte Ihre Meinung interessieren, weil die Probleme, die wir haben, die sind ja noch viel größer als in Island. Wir haben ja nicht nur Alkohol- und Drogenprobleme bei Kindern, Jugendlichen, sondern wir haben Gewaltexzesse, wir haben die Frage von Breiten- und Leistungssport dort in der Diskussion und die Sportstätten, die ja auch noch bei uns in Großteil marode sind, die damit ja auch noch gelöst wurden. Und deswegen vielleicht mal so eine Einschätzung zu Ihnen, wie wir mit dieser mannigfaltigen Problemsituation umgehen und was vielleicht Ideen sein könnten, die wir bei uns in Nordrhein-Westfalen anstoßen. So ein kleines Thema am Rande.
Wie retten wir die Welt?
Ja.
Ja.
Und das ist also, der Sport.
Das ist genau, Sport. Ja, das ist mal eine Ansage. Also zunächst mal will ich gar nicht den Eindruck erwecken, Sport sei jetzt das Allheilmittel. Das wäre eine Überschätzung. Und wir dürfen den Sport, insbesondere den Vereinssport, auch nicht überfrachten. Ja, und noch einen gesellschaftlichen Anspruch draufpacken und wir müssen alle gesund machen, wir werden alle inkludieren, integrieren, wir werden die Gewalt verhindern, wir werden Sucht bekämpfen und so weiter. Wichtig ist schon, dass der Sport auch an sich einen Wert hat. Und es ist aber tatsächlich so, dass man natürlich auf vielen Feldern im Sport Dinge spielerisch und einfacher erreichen kann, als über andere Dinge. Im Sport kommt man in der Regel zusammen. Im Verein kommt man erstmal zusammen. Das ist immer schon mal ein Anfang. Und man begegnet sich mit einem gemeinsamen Interesse über mögliche Grenzen hinweg, die einen möglicherweise außerhalb des Spielfeldes trennen würden. Das beginnt ja schon so bei der Sprache. In der Regel wird auf dem Sportfeld besitzen sich auch Erwachsene nicht. Man duzt sich in der Regel. Mhm. Da ist also weniger Distanz. Sport, ähnlich wie Musik, spricht alle Sprachen. Sprachbarrieren werden relativ einfach überwunden im Sport. Ja, wenn wir hier zusammen am Tisch sitzen und einer kann nicht so gut Deutsch oder spricht eine weniger politische oder eine weniger akademische oder was auch immer Sprache, ist sofort so eine gewisse Hemmschwelle da. Die hat man im Sport in der Regel nicht, weil da gibt es ein paar Regeln, die werden beachtet, die sind auch leicht verständlich und damit kommt man klar. Über verschiedene, sei es religiöse oder soziale oder sonstige Grenzen hinweg. Also insofern hat der Sport ein Integrationspotenzial, ohne dass man das ihm, finde ich, immer so aufladen muss, ja, dass das dann auch noch so draußen draufstehen muss. Wir machen jetzt hier ein Integrationsprojekt. Sport integriert, kann sehr stark integrieren, ist auch schon mal ein bisschen exklusiv, weil möglicherweise der Zugang zu bestimmten Sportarten sehr teuer ist und damit auch Menschen ausschließt, aber als Betätigung ist er auf jeden Fall stark zusammenführt. Da Sport gesund ist, ist eine Binsenweisheit und ein Riesenbeitrag zur Selbstermächtigung auch leisten könnte, was den Umgang mit Gesundheit betrifft. Das sollte viel stärker genutzt werden. Die Gesundheitskosten in diesem Land explodieren. Wir haben eine immer älter werdende Gesellschaft. Und da könnte Sport viel stärker genutzt werden vom Individuum, aber auch von der Gesellschaft an sich, um Krankheitskosten zu reduzieren. Wir arbeiten ja massiv an der Krankheitsseite, therapeutisch. Wir versuchen, Krankenhäuser ständig neu zu organisieren, von links nach rechts und von oben nach unten. Und dann fangen wir wieder von vorne an.
Sport, vor allem, wenn ich mal so kritisch nachfragen kann, in der Lage, denn mit Älteren so über alle Bereiche Sport zu machen? Also klar,
ja, selbstverständlich.
Ein paar Sportarten fallen mir ein, aber jetzt mal.
Ja, also selbstverständlich. In Sportvereinen werden ja auch Übungsleiter ausgebildet, speziell für den Sport mit Älteren. Wir haben schon sehr erfolgreiche Projekte gemacht mit Sportvereinen und alten Einrichtungen, dass Sportvereine auch in alten Einrichtungen reingehen. Und klar, das ist nicht der Sport, den Sie und ich sich jetzt vorstellen, sondern dann sitzen die Menschen vielleicht nur noch in einem Stuhlkreis und halten ihren Oberkörper mobil mit Luftballons. Oder machen ganz leichte Sachen zur Stärkung. Ich kann mit wenig Bewegung innerhalb kürzester Zeit eine Pflegestufe runterkriegen bei Leuten, die schon in der Pflege sind. Es ist eben ein großer Irrglaube, dass der ältere Körper nicht mehr trainierbar sei. Der Körper bleibt trainierbar bis ins höchste Alter. Sie kann immer noch Verbesserungen erzielen. Die sind nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt bei jungen Athleten im Kopf haben an Trainingsfortschritt. Aber sie sind da. Also im Bereich Gesundheit ist extrem viel zu leisten. Wir hatten jetzt das Integrative, das Gesundheitliche. Und dann sei es nochmal gesagt, es ist auch ein bildendes Medium. Etwas über sich, seinen Körper, seine Fähigkeit zu lernen, eigene Grenzen auch mal zu erkennen. Das ist ein extrem wichtiger Bildungseffekt, den ich im Sport, glaube ich, so erfahren kann, dass es leichter fällt und auf andere Bereiche gut übertragbar ist.
Ja, spannend. Also wenn ich das jetzt so als Politiker mal daraus ableiten würde, also dass wir alle, das ist ja parteiübergreifend so, dass wir alle sagen, Sport ist ganz wichtig und brauchen wir. Aber dass, wenn man das ja mal so zu Ende denkt, wir haben jetzt über OGS und Schule gesprochen und Kinder, wenn wir jetzt bis ins hohe Alter reindenken, dann müssten ja eigentlich die, ich provoziere jetzt so langsam mal ein bisschen, die Sportvereine ja einen wahnsinnigen Zulauf doch an Leuten haben. Oder stellen Sie da auch fest, dass wir auch da einen wahnsinnigen gesellschaftlichen Wandel gerade erleben? Ich drücke jetzt auch überspitzt aus, mehr Netflix anstatt Leichtathletikverein Wuppertal. Das ist.
Also die reinen Zahlen sind für uns erfreulich, denn wir haben keinen Mitgliederschwund im Gegensatz zu vielen anderen Institutionen dieser Gesellschaft. Wir haben in Corona einen leichten Schwund gehabt, der war aber auch bei Weitem nicht so dramatisch wie erwartet, so 3-5%. Da waren wir letztes Jahr schon wieder drüber weg. Wir sind jetzt, also wir waren 23 schon wieder auf dem Vor-Corona-Stand und wir werden in diesem Jahr nochmal ein Wachstum von etwa 2-3% wohl haben. Die Bestandserhebung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Aber Zahlen sind nicht alles. Es geht eben auch um die Qualität und ich will auf das Netflix mal eingehen. Es ist natürlich schon so, wenn wir beklagen, dass Kinder und Jugendliche sich zu wenig bewegen, dann verhindere ich das nicht alleine dadurch, dass sie in einen Sportverein kommen, denn dort bewegen sie sich unter Umständen auch nur einmal pro Woche. Und das ist zu wenig für Kinder. Und da kommen wir natürlich auch in einen Konflikt mit einem Thema, was auch der FDP sehr am Herzen liegt, das ist Digitalisierung. Und ich finde, da lohnt ein differenzierter Blick drauf. Wir investieren sehr viel in Digitalisierung, auch im Kindesalter bereits. Es gibt immer diese sehr symbolträchtigen Dinge, dass dann iPads angeschafft werden für Schulen, bis hin zur Forderung schon im Kita-Bereich damit loszulegen. Und was aus meiner Sicht vernachlässigt wird, dass so im Sog dieser unterstützenswerten Digitalisierungsbemühungen unter pädagogischer Perspektive ja ganz viele Angebote, nämlich Unterhaltungsangebote, digitale Unterhaltungsangebote mitschwimmen zu den Kindern,
klar,
die dann teilweise extensiv genutzt werden.
Das ist so.
Und in der Zeit, wo die extensiv genutzt werden, können Kinder sich einfach schon mal nicht mehr bewegen.
Ja.
Das ist ein Fakt. Gibt es umfangreiche Studien zu, ist sehr verpönt, das zu nennen, weil man dann sofort der Digitalisierungsfeind ist. Aber es ist belegt. Ja, also insofern, da haben wir ein Problem, da haben auch die Sportvereine ein Problem, was sich in der reinen Mitgliederzahl nicht ausdrückt. Aber nochmal, ein Kind, was einmal in der Woche in den Sportverein kommt, das hat sich nicht genug bewegt.
Will ich das mal reingeht, schlafe überhaupt nicht verpönt. Wie sage ich jetzt, bei meinen kleinen Kindern beobachte ich das ja selber. Natürlich haben die eine große Affinität zum iPad und finden das alles ganz toll, was da passiert und können ja auch tolle Spiele da drauf machen oder Sachen lernen. So, aber es liegt in der, wie das so heute oftmals nicht mehr der Fall ist, in der Verantwortung der Eltern natürlich zu sagen, du kannst natürlich da am iPad was Tolles machen, aber eben nur die halbe Stunde am Tag und dann raus in den Garten oder in den Park oder was auch immer oder Sportverein, so, das ist dann raus und mach was. So, das findet ja eben nicht mehr statt. Heutzutage wird das iPad, und da überspitze ich jetzt nicht, regelmäßig zum Ruhigstellen benutzt, weil die Eltern, sie haben eben von zwei berufstätigen Eltern gesprochen oder andere Sachen, um Kinder etwas ruhiger zu machen und zu parken. Das ist natürlich ein Trend, da mag ich jetzt vielleicht den einen oder anderen Shitstorm für bekommen, aber das ist ein Trend, den ich schon wahrnehme. Und das ist saugefährlich, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, weil das mit den Kindern ganz was anderes macht und auch nicht zur Digitalisierung hinführt, sondern ja eher andere Effekte bei Kindern auslöst. Und deswegen gar nicht Gegenrede, sondern Digitalisierung ist eine Riesenchance. Aber wie das immer so ist, wie mit Süßigkeiten auch, in Maßen alles. So, das ist, das sollte der Fall sein. So, und ich finde auf jeden Fall das, was ich im Moment schwierig finde, um das mal so als aus Elternperspektive zu sagen, ist tatsächlich das größte Problem, Kinder in Sportvereinen unterzubringen, neben OGS, Schule und Arbeiten. Das, was Sie so am Eingangs beschrieben haben, ist das allergrößte Problem, zu sagen, ja, um 17 Uhr ist meine Tochter müde irgendwann, die kann dann auch nicht mehr zum Sportverein gehen. Und auf der anderen Seite ist sie bis 16 Uhr in der OGS, was auch nicht schwer anders zu organisieren ist, um das ehrlich zu sagen. Und das ist ein Riesendilemma. Und deswegen war die Idee, ob man das nicht stärker in Schule integrieren kann zusammen.
Genau.
Ja, das ist kein Diskurs, aber ich finde, man muss das immer mal wieder aussprechen, weil wir tun immer so, als ob das alles so untereinander in einem, alles irgendwie so schon klappt, und das tut es eben nicht so. Und
das tut es überhaupt nicht. Also ich kann gerne nochmal dran anknüpfen. Wir müssen uns ja auch klar sein, dass damit Schule und Verein zwei völlig unterschiedliche Systeme aufeinandertreffen. Wir haben mit Schule das am stärksten regulierte System in Deutschland. Also ich glaube, es gibt keinen anderen gesellschaftlichen Bereich, der so stark durchreguliert ist wie Schule. Mit Vorschriften etc. pp. Und wir haben das genaue Gegenteil eigentlich, den Verein, der ja eine freiwillige Organisation ist, selbst organisiert. Die kommen erstmal zusammen, um das zu verfolgen, was sie gemeinsam verfolgen wollen. So, und die beiden Systeme zusammenzubringen, das ist verdammt schwierig. Die sprechen erstmal gar nicht eine Sprache. Ne? Da trifft ein ehrenamtlicher Vereinsvorsitzender, Abteilungsvorstand oder wen auch immer auf einen Schulleiter, der da in seinem mega engen Korsett aus Vorschriften sitzt und sagt, bei uns muss das aber so und so und so und so und so und so und so. Und da sagt der Verein, hey, also ich mache das hier freiwillig, ja. Ich will mir jetzt nicht noch 33 Vorschriften auferlegen lassen. Also überhaupt in diesen schulischen Raum hineinzukommen, das ist eine verdammt schwierige Sache. Dafür brauchen wir Lotsen. Das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben als Landessportbund. Wir haben sehr dafür geworben, dafür eben Menschen zu bezahlen, die wie so Agenten und Vermittler diese beiden Systeme zusammenbringen. Aber das eben in der Fläche zu schaffen, das ist eine Dekadenaufgabe.
Ich will jetzt noch einen mit Blick auch auf die Zeit, aber einen Randschwenker machen, wenn wir über dieses Thema sprechen, weil ich das wirklich nicht ganz uninteressant finde. Weil Schule hat ja eine ganz andere Perspektive, das haben Sie ja gerade so gesagt. Wie kriegen wir jetzt die Kinder und die Schulen und die Vereine vernünftig zusammen? Jetzt nehme ich nur mal im Bereich Schwimmen. Und mein Schwimmlehrer vor Ort, der hat war in der DDR selber Schwimmer und auch bis zur Nationalmeisterschaft und Meister dort gekommen. Und der hat die Idee entwickelt, warum können nicht diese Leute, die mal an Olympia teilgenommen haben, bei deutschen Meisterschaften, also die wirklich auch Profis sind und die ja im Regelfall nicht davon leben, wieso können wir die nicht in Schule so weit integrieren, dass sie dann hinterher dort den Schwimmunterricht oder Sportunterricht machen können mit den Kindern und nicht nur auch Stunden, jahrelang pädagogischen Entwicklung machen müssen, weil die lernen ja ganz viel über den Körper, über wie man so etwas jemandem beibringt, kriegen die automatisch herbeigebracht. Und auf der anderen Seite die mit den Sportvereinen zu koppeln, weil das wären ja, wenn sie über Lotsen sprechen, wären das doch die Leute, die haben selber mal gezeigt, wie es geht, was muss ich eigentlich machen, um erfolgreich zu sein. Und ich brauche eine weitere Tätigkeit, nachdem ich nicht mehr bei Olympia mitschwimmen kann oder Sport machen kann und kann in die Schule gehen und mit Kindern arbeiten. Wäre das nicht mal so eine Idee, das viel, viel stärker zu denken und die Leute, die wirklich Profis waren, mit Sportvereinen, wo sie ja meistens tätig sind, mit Sportvereinen und Schule in zu matchen?
Eine schöne Vorstellung, die es an einzelnen Standorten und in Einzelfällen auch gibt, aber breitflächig aus meiner
Sicht
keine Lösung. Ja. Also viele Ex-Spitzensportler gehen ganz aus dem Sport raus, weil sie eben wirklich einen ganz großen Teil ihres Lebens diesem Sport gewidmet haben, ihren kompletten Lebensrhythmus darauf abgestellt haben und sagen, das will ich jetzt nicht mehr, ich will jetzt mal was anderes machen. Sie müssen dann ja auch sehen, dass sie an ihrer Nachkarriere arbeiten. Spitzensportler, die, sage ich mal, bis 30 im Spitzensport gewesen sind und nicht in einer Sportart waren, wo man viel Geld verdienen kann, haben dann ja riesig was nachzuholen, um sich noch ein Lebenseinkommen zu verschaffen. Diejenigen, die im Sport bleiben, gehen dann sehr häufig als Trainer, das ist naheliegend, Trainer in den Leistungssport, finden da ein Auskommen, stehen dann einfach auch nicht zur Verfügung. Und insofern ist das toll, wenn das mal klappt, weil das natürlich eine hohe Strahlkraft hat für Kinder, dann ehemaligen Olympiasieger, Weltmeister oder sonst was zu sehen. Aber so viel haben wir davon auch nicht, dass man damit alle Schulen beglücken könnten. Im Kern geht es, glaube ich, schon darum, dass der Staat erstens dafür sorgt, dass im unterrichtlichen Bereich Sport stattfindet. Das ist in der Grundschule leider nachweislich kaum noch der Fall. Es sind keine Sportlehrer da. Das ist miserabel. Ausgerechnet da, wo die Bewegungskarriere beginnt, müssten gut ausgebildete Sportlehrer sein. Und das geht in der weiterführenden Schule weiter. Und dass man im Nachmittagsbereich, ohne das jetzt zu wiederholen, zu einer Verlässlichkeit im Miteinander kommt.
Der letzte Punkt, den wir haben in dem Zusammenhang, ich glaube, da sind wir sehr schnell bei einer Meinung, ist die Frage, dass es ausreichend Sportplätze, Sportstätten geben muss. So, die Schulen teilweise haben da ja eine Infrastruktur, aber eben nicht alle. Und auch für die Vereine, was ich zumindest wahrnehme, in meinem Umfeld, also auch große Mangelverwaltung, wo sich um die Turnhallenzeiten oder sowas sehr stark gerangelt wird, dass man da auch ein paar Slots bekommt. So, das heißt, muss ich sagen, als Politiker, so sehr ich mir das wünsche, ist aber die große Herausforderung, wie organisieren wir das, dass wir ausreichend Sportflächen zur Verfügung haben. Schwimmen mit Sicherheit das teuerste, aber auch eins der notwendigsten Sachen. Aber wie wollen wir das organisieren? Haben Sie da einen Tipp, was wir als Politik machen?
Also am Beispiel Schwimmen kann man, glaube ich, einiges schon deutlich machen. Also zum einen gehört einfach eine Ehrlichkeit dazu, wie viel Sportfläche haben wir. Im Schwimmen sehen wir, dass wir in den letzten 10 Jahren so etwa 40% der Schwimmfläche verloren haben, wo man Schwimmen lernen oder Schwimmen als Sport betreiben kann. Ich spreche nicht von reinen Spaßbädern. Und die sind weg. Also es fehlt tatsächlich Fläche. Und wenn man diese Fläche jetzt wieder herstellen will und die Mittel sind knapp, dann muss man aus meiner Sicht mal in erster Linie darüber nachdenken, ob man die Standards, die man über Jahre dort gepflegt hat, ob man die halten kann. Und das ist eine rhetorische Frage. Die wird man nicht halten können mit dem vorhandenen Geld. Und das ist aber auch gar nicht...
Beim Standard, wenn ich mal so ein Beispiel
mache. Ja, also nehmen wir mal das Schwimmbad. Bei uns werden vielfach Schwimmbäder ein Leerschwimmbecken für einen Betrag von jenseits von 3, 4, 5 Millionen Euro renoviert oder es werden sogar zweistellige Millionenbeträge ausgegeben, um Bäder zu ertüchtigen. Da ist dann ein großes Nebenraumprogramm dabei mit Saunen, etc. pp., mit Cafeteria und hast du nicht gesehen. Warum haben wir nicht mal den Mut, auch ganz einfache Sportstätten zu bauen, die auf den eigentlichen Zweck reduziert sind, nämlich dort Sport zu treiben? Dann kann ich ein Leerschwimmbecken nach holländischem Vorbild vielleicht für 3 Millionen Euro bauen und ein Becken zum Sportschwimmen, 25 Meter, für vielleicht 6 bis 7 Millionen Euro bauen. Dann kann ich versuchen, die Betriebskosten niedrig zu halten. Dann könnte ich als Kommune hingehen und sagen, pass auf, wir bauen das mit Landesunterstützung oder auch mit Bundes- und Landesunterstützung und wir geben dir einen Betriebskostenzuschuss und du stellst den Betrieb sicher. Dann müssen wir kein so teures öffentlich angestelltes Personal bezahlen. Und das kann man durchaus auf Sportstätten übertragen. Warum machen wir nicht mehr einfach überdachte Sportgelegenheiten? Also ohne Außenwände, sondern nur Mittag. Da kann ich also bei starkem Witterungseinfluss Regen trotzdem einigermaßen trocken meinen Sport machen. Aber ich habe keine Energiekosten, um eine Halle zu heizen.
Sanierung einfacher hinterher wieder.
Ja, genau, Sanierung ist einfacher so. Und dann wird eben mit etwas mehr Trainingsbekleidung trainiert. Ne? Und nicht bei 0 Grad Außentemperatur drin in einer hochgeheizten Halle im T-Shirt rumgelaufen. Also ich glaube, da müssen wir bereit sein, mit weniger Standards klarzukommen. Und das geht aus meiner Sicht, wenn man es mal auf das reduziert, worum es geht, nämlich Sport und Bewegung.
Finde ich ganz spannend, was Sie sagen. Und eine zwingende, notwendige Diskussion, wenn ich das mir anschaue. Sie haben ja die drei Säulen gesagt, die die Gesellschaft Sport macht. Wenn ich mir die dritte Säule angucke, diejenigen, die ohne organisierte Formen unterwegs sind, also die einfach laufen oder Fahrrad fahren gehen, die machen das ja genauso. Ziehen sich einfach mehr an oder entsprechend richtig gekleidet. Warum soll das dann nicht, ob das im Schulsport ist oder im breiten Sport entsprechend auch möglich sein?
Ja.
Finde ich eine sehr, sehr spannende Diskussion. Das könnte ja vielleicht der Impuls sein an so unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, uns da ein Feedback zu geben, ob das was ist, was ein guter Weg sein kann. Weil wir wollen ja als Politik solche Beispiele aufgreifen und schauen, dass wir es dann besser machen können. Es bringt ja nichts, mit ideologischen Debatten daran zu gehen, sondern wir, wie Sie selber sagten, wir wissen, dass Sport notwendig, richtig und wichtig ist. So, und dass wir im Moment da auch viel Mangel haben, also müssen wir Lösungen entwickeln. Finde ich ganz toll, dass wir über solche Vorschläge diskutieren können und freue mich da auch wirklich über Feedback von unseren Zuhörern. Herr Dr. Niesen, es war ein spannendes Gespräch. Ich habe viel gelernt, viele spannende Eindrücke bekommen. Nochmal gelernt, wie das, was man ja vorher so wusste, aber nochmal noch mit Fakten und Ideen untermauert, wie wichtig der Sport für unsere Gesellschaft ist und wie wir auch wieder vielleicht auch mehr stolz sein können auf Sportlerinnen und Sportler, wenn wir unten das Fundament etwas verstärken, dass wir ganz oben viele, ganz viele tolle Leistungssportler rausbekommen. Also vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen.
Vielen Dank nochmal für die Einladung. Wir freuen uns auch über Kommentare von Hörerinnen und Hörern. Wenden Sie sich gerne an uns unter lsb.nrw.
Ja, der Werbeblock darf auf jeden Fall sein und wir verlinken natürlich auch gerne, sodass dann gerne dort nicht nur gefolgt werden kann, sondern informiert und auch Rat, Tat und Vernetzung stattfinden kann. Abschließend bleibt mir zu sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über 5 Sterne, ganz viele Weiterempfehlungen und Hinweise an ganz viele andere Menschen, die den einfach mal hören. Wenn er nicht gefallen hat, dann einfach weiterklicken und was anderes machen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.